Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Bundesfachtagung. Jetzt gehen die Lichter wieder an, da können wir auch sehen, wer neben uns sitzt. Das ist übrigens ganz wichtig, dass Sie wissen, wer jetzt neben Ihnen sitzt, wer nachher neben Ihnen sitzt, weil wir alle sind in der Heilpädagogik, hat auch diese Bundesfachtagung ganz viel mit Beziehung zu tun, mit Lernen, Erfahren, Austauschen. Und ich lade Sie ganz herzlich ein, die Zeit zu nutzen, diese zweieinhalb Tage, diese vielen Stunden, dass Sie sich kennenlernen, damit sich auch dieses Netzwerk von uns weiter ausspannt und Sie dann auch gelegentlich aufhängt, sollten Sie mal stolpern oder fallen. Bei diesen vielen kleinen Schritten, die wir als Heilpädagoginnen und Heilpädagogen gehen wollen und gehen müssen. Die Profession, unsere Profession der Heilpädagogen ist ja so angelegt, dass wir per se kleine Schritte machen. Dabei sind einige ganz schwierig. Das sind die Schritte, mit denen wir uns selber quasi erkennen, herausfinden, wer wir sind, warum wir das tun, was wir tun, und die anderen, die zu uns kommen, die mit uns unterwegs sind, herausfinden, wie wir ihnen helfen können, damit sie ihren Weg gehen. Denn keiner von uns geht den Weg für den anderen, das muss schon jeder selbst machen. Wir stehen zurzeit sozusagen in einem, man könnte das quasi so beschreiben wie so ein Rahmen, so ein Bilderrahmen, oder man könnte es auch sagen wie so eine Straße mit Leitplanken, wo der Bilderrahmen und die Leitplanken diese Konvention der Vereinten Nationen sind zur Inklusion. Und wir, die Heilpädagogik, also auch diese Konvention, wir haben etwas gemeinsam. Das sind diese vielen kleinen Schritte auf dem Weg zu einem großen Ziel. Der Unterschied ist aber, dass für uns Heilpädagogen oder für die Heilpädagogik das in Ordnung ist, dass wir Schritt für Schritt gehen, möglichst viele mitnehmen, niemand umstoßen und so weiter. Aber leider ist es aber auch so, dass wir manchmal auch einen Schritt schneller gehen wollen, das aber dann nicht möglich ist, weil es andere Rahmenbedingungen gibt, die uns ausbremsen. Man könnte also sagen, wir alle sind Künstler, weil wir alle die Kunst der kleinen Schritte beherrschen. Wir kommen aber auch vorwärts, vorwärts in Entscheidungen, vorwärts in Tatsachen, Fakten, die geschaffen werden, damit diese Inklusion, damit diese Heilpädagogik wirkt. Vielleicht ist es aber so, dass so ein Mann in meinem Alter nicht unbedingt alles noch sieht, was wirkungsvoll war, was er getan hat, aber vielleicht die nächste Generation. Und so ermutige ich euch, vor allem die Jüngeren hier, nicht aufzugeben, wenn es mal schwierig wird, und jetzt wirklich die Zeit zu nutzen, hier mit uns durch diese Räume zu gehen. Für diejenigen, die zum ersten Mal, und das sind doch einige, hier bei der Tagung sind, die sollten wissen, dass das hier kein Kongress ist. Es geht nicht darum, dass hier ein paar Leute auftreten, einen Tanz aufführen oder sonst was und dann beklatscht werden. Sondern es, wie ich eben schon am Anfang gesagt habe, es geht darum, dass wir ins Gespräch kommen, dass wir voneinander und miteinander lernen. Wir sind auch deswegen froh, dass sich die Politik für uns interessiert. Und jetzt kommt jetzt hier auf die Bühne, ja, man kann schon sagen, ein Politiker, aber ich würde auch sagen, bei allen Vorurteilen, die wir gegen die Politik haben, es ist ein Mensch, es ist ein echter Mensch. Und das meine ich auch so, weil ich ihn jetzt mehrfach kennengelernt habe, der Herr Uwe Schummer. Er ist eingeladen, oder wir haben ihn eingeladen, ganz bewusst, weil wir ihn jetzt mehrfach kennengelernt haben, im Rahmen der Berliner Gespräche, die der Verband hier in Berlin führt oder anderen Veranstaltungen. Er ist hier in seiner Funktion als behindertenpolitischer Sprecher der CDU-CSU-Fraktion und somit als ein Mann, der weiß, was gerade hier im Bundestag abgeht hinsichtlich unseres Themas, unserer Profession. Herr Schummer, Sie haben jetzt das Mikrofon und ich verziehe mich dann wieder in die normalen Riegen.
Ja, geschätzter Herr Müller, meine Damen, meine Herren, es ist eine große Freude, Ihnen in diesem wunderbaren Saal hier in Berlin zumindest einige Auftakt-Aussagen dann aus der Politik mitgeben zu dürfen. Ich selber bin Uwe Schummer, komme von Niederrhein, niederländische Grenze, bei Düsseldorf, Mönchengladbach, Kreis Viersen und bin seit 2002 im Deutschen Bundestag, war viele Jahre in dem Ausschuss Bildung und Forschung und Obmann der Unionsfraktion für Bildung und Forschung und bin im Grunde seit Anfang dieses Jahres dann Nachfolger von Hubert Hüppe bei uns in der Union, dann auch Behindertenbeauftragter der Fraktion geworden, wobei diese Aufgabe mir auch deshalb wichtig ist. Ich bin seit vielen Jahren in der Lebenshilfe aktiv und bin auch Landesvorsitzender der Lebenshilfe in Nordrhein-Westfalen. Und es ist so, dass die Themen Teilhabegesetz, Inklusion mitten im Leben auch kein Thema ist, wo wir, was die Fraktionen angeht, die politischen Gruppen, da jetzt uns gegenseitig das Leben schwer machen, sondern es gibt sowas wie einen Stammtisch. Da sind dann die behindertenpolitischen Sprecher der Linken, der Grünen, der SPD als auch der Union gemeinsam. Und das ist auch die Tradition, dass wir in der Thematik über alle Parteigrenzen hinweg versuchen, gemeinsam möglichst viel für die Menschen, die betroffen sind, ihre Angehörigen auch politisch zu erreichen. Und dass man so ein Netzwerk aufbaut, auch im politischen Bereich, um die Atmosphäre, um auch die Stimmung für Erfolge zu erzeugen. Und eine Erfahrung, die ich gemacht habe in den letzten Monaten als Jäger und Sammler im Bereich der behindertenpolitischen Arbeit, dass eine sehr starke Community ist, eine Gruppe von 10% innerhalb der Gesellschaft. Aber dass wir eben stärker werden müssen, in die 90% hineinzuwirken, dass auch die 90% in der Gesellschaft sich mit dieser Thematik stärker beschäftigen. Das ist eine politische, eine gesellschaftliche Aufgabe, in der wir schauen müssen, dass wir dies transportieren. Ich darf Sie folglich aber auch von allen behindertenpolitischen Sprechern des Deutschen Bundestages aller Fraktionen herzlich grüßen. Es gibt eine Aussage, willst du schnell gehen, dann geh alleine. Willst du aber weit kommen, dann such dir Freunde und geht gemeinsam. Und an diese Aussage hat mich dann auch Ihr Motto, die Kunst der kleinen Schritte, erinnert. Wir wollen weit kommen und wir wollen gemeinsam gehen, um etwas zu erreichen. Dafür brauchen wir viele und gute Freunde, die den Weg gemeinsam mit uns gehen. Und es ist ja auch Konrad Adenauer aus dem Rheinischen, der in seiner Arbeit als Gärtner in der Natur mir auch in der politischen Arbeit mitgegeben hat und vielen anderen. Im Grunde ist die Natur, so Konrad Adenauer, eine wirkliche Lebensakademie. Sie bedarf der beharrlichen, kontinuierlichen Pflege. Nichts lässt sich erzwingen und du musst für jede Pflanze da sein. Und ich glaube, dass dieses organische Wachstum, dass man eben nicht jetzt auch in der Politik oder in der menschlichen Entwicklung, es gibt nicht den Urknall und so ist die neue Welt geschaffen, sondern es ist diese evolutionäre organische Entwicklung, die wir in der Natur, auch in uns Menschen, immer wieder berücksichtigen müssen. Und wer ist da nicht noch stärker in der Kompetenz und in der Praxis wie Sie? Der gesamte Mensch mit seinen Potenzial, mit seinen Fähigkeiten muss im Zentrum stehen einer Gesellschaft und wir haben zu lange, im Grunde bis zur Verabschiedung der UN-Behindertenrechtskonvention im Jahr 2009, im Bereich der behinderten Menschen immer nur die Defizite betrachtet. Und wie können wir nicht schauen, dass wir da ein Stück weit unterstützen, betreuen, helfen? Aber wir haben erstmals, auch das ist, glaube ich, so ein Stück weit Bewusstseinswerdung in der politischen Arbeit nach der Unterzeichnung der Behindertenrechtskonvention, haben wir im Deutschen Bundestag, nachdem wir 30 Jahre immer einen Bericht zur Lage der behinderten Menschen in Deutschland debattiert haben, über 30 Jahre hinweg, weil diese Defizite und die Hilfsstrukturen thematisiert wurden, haben wir einen Teilhabebericht debattiert im letzten Jahr, wo man auf die Potenziale, auf die Möglichkeiten, auf die Chancen der Menschen eingeht und was sind die Strukturen in der Gesellschaft, die behindern und die verhindern, dass sie ihre Potenziale, ihre Talente, Eigenschaften, Fähigkeiten einbringen können. Da gibt es Barrieren in der Sprache, es gibt Barrieren im baulichen Bereich, in allen, in den Köpfen vor allem. Und deshalb ist dieser Paradigmenwechsel jetzt nicht nur Defizitbetrachtung, sondern wie können wir Teilhabe und Potenziale schöpfen, wie können sie ihre menschlichen Talente, Eigenschaften, Fähigkeiten besser einbringen und wo muss sich die Gesellschaft ändern, damit dies möglich ist. Das ist, glaube ich, der Paradigmenwechsel, der seit 5, 6 Jahren sehr stark politisch zu spüren ist, aber in einer Zeit über Dekaden hinweg, als man immer nur separiert hat und raus aus dem Leben, rein in die Mauern und dann gibt es Experten und dann geht es dir schon gut. Und jetzt zu sagen, nein, wir separieren nicht mehr, wir haben eine Inklusion, die ein Stück weit ein sehr technischer Begriff, etwas kalt, aber ich übersetze Inklusion mit, ja, mittendrin, mitten im Leben, dabei sein, überall, Freizeit, in der Arbeit, im Bildungsbereich, ob das am Fußballplatz ist, ob das in allen Bereichen des Lebens ist, mittendrin im Leben zu sein. Das ist das, was entscheidend ist und wo Inklusion in unserer Gesellschaft jetzt nach einer Dekadenzeit von vielen Jahrzehnten der Separierung dieses Miteinander und Füreinander neu entwickelt werden muss. Und ich spüre da auch bei uns in der heimischen Debatte, was Bildung angeht, wenn über Inklusion in den Schulen diskutiert wird, viele Ängste, weil das ist ja neu. Das war ja alles so wunderbar organisiert und entwickelt, die haben doch ihre Räume. Und auf einmal kommen die zu uns, in unsere Schule, und das ist so alles so kompliziert. Und haben wir da jetzt, und wo vieles sicher auch politisch dann entschieden ist, wenn ein Bildungssystem an sich unterfinanziert ist, dann eine zusätzliche Aufgabe bekommt. So, dann muss man schauen, dass natürlich die Strukturen und die Finanzierung des Bildungssystems verbessert wird, dass man auch die Räumlichkeiten hat, das Fachpersonal und dass man auch die Pädagogik dann so ändert, dass dieses Miteinander und Füreinander gelebt werden kann. Und dann ist eben nicht die Inklusion das Gefährliche, wogegen dann schon mal Eltern auch und rebellieren, sondern eben ein falsch strukturiertes, unterfinanziertes Bildungssystem, das wir an diesen Gedanken der Inklusion heranführen müssen und dazu auch die Mittel bereitzustellen haben. Das ist die gemeinsame politische Aufgabe. Und wir haben auch in der Politik immer natürlich die Möglichkeit, Fakten zu schaffen, Gesetze zu verändern. Wir haben ein Großprojekt jetzt in der Bundesregierung, im Parlament, auch mit allen Fraktionen, in einer Anhörung erstmals in der letzten Woche diskutiert, nämlich ein Bundesteilhabegesetz, mit dem wir die Eingliederungshilfe reformieren wollen. Und dann ist es, wie das bei Kompromissen häufig der Fall ist, im Koalitionsvertrag so formuliert, dass der erste Teil des Satzes im Koalitionsvertrag heißt, wir wollen ein modernes Bundesteilhabegesetz, in dem auch die Konsequenzen der UN-Behindertenrechtskonvention aufgenommen werden. Und dann kommt der zweite Teil des Satzes und über diese Reform der Eingliederungshilfe eine Entlastung der Kommunen um 5 Milliarden Euro. Jetzt können Sie mal raten, welcher Teil des Satzes die meiste Emotion bei einigen Diskussionen dann auch vor Ort auslöst, auch wenn man mit Landräten, mit Bürgermeistern, sicher aus guten Gründen heraus, dann ist das mit den 5 Milliarden Euro schon so, dass einige mit Dollars in den Augen herumlaufen und die innerliche Debatte nicht mehr in dem Maße geführt wird. Und das ist unser gemeinsames Unterfangen in der politischen Arbeit, dass wir eben sagen, erst die Inhalte, ein modernes Bundesteilhabegesetz, Übertragung, Übersetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, in der Menschenrechte definiert wurden und natürlich auch, damit sie ihre Aufgaben stemmen können, eine Entlastung der Kommunen, die vor Ort in besonderer Weise zuständig sind. Und was Barrierefreiheit bedeutet, ich sehe das dann, bin als Jäger und Sammler unterwegs und versuche möglichst viele Eindrücke aus dem Leben heraus dann zu erfahren und reise viel. Und ich habe eine Stadt dann kennengelernt, das war Dresden. Also wo ich dann mich mal in einem Café hinsetze und dann abends nach der Konferenz mir die Menschen angesehen habe, ob Altstadt, ob Neustadt. Und ich muss schon sagen, also für die Verhältnisse, die ich kenne auf kommunaler Ebene, ist das eine ungeheure barrierefreie Stadt. Da, wo Treppen sind, da sind auch Rampen oder Aufzüge. Und das war schon spannend zu erleben, dass da eben nicht nur diese Stadt und diese Mobilität in der Stadt jetzt für Rollstuhlfahrer sich entwickelt hat, sondern da sind dann auch Skateboard fahrende Jugendliche, da sind dann auch Radfahrer, die ihr Fahrrad nicht mehr 130 Stufen hochschleppen müssen, sondern da sind dann auch Eltern mit ihren Kinderwagen und Einkaufstaschen. Es geht im Grunde nicht nur um Barrierefreiheit für eine bestimmte Gruppe, es geht um eine menschengerechte, um eine lebenstüchtige Kommune, die wir barrierefrei entwickeln wollen. Dies natürlich auch in der Kommunikation, dies auch in der Sprache. Und das, glaube ich, müssen wir in diese 90% der Gesellschaft übertragen, dass dies ein gemeinsames, umfassendes Thema ist, das nicht nur in einer Sparte der Behindertenpolitik angesiedelt wird, sondern es geht darum, dem Leben, dem Menschen wieder seine Stellung in der kommunalen Planung, in der Sprache, in der Wirtschaft, in der Freizeit wieder stärker mit seinen Wünschen und Möglichkeiten zum Durchbruch zu verhelfen. Das ist auch auf dem Arbeitsmarkt, im Arbeitsprozess so. Viele Werkstätten, die ich gesehen habe, besucht habe, und wir spüren schon, dass eben die Frage der 300.000 Menschen, die in Werkstätten dann auch betreut werden, dort tätig sind, dass man eben auch merkt, dass die Werkstatt sinnvoll und wichtig ist, um Menschen zu stärken, aber dass wir differenzierte Angebote brauchen, weil Menschen in allen Bereichen unterschiedlich sind. Auch im Behindertenbereich völlig. Wem sage ich das? Das wissen Sie besser als ich. So, und deshalb müssen wir aus großen Tankern viele Schnellboote und Lotsenboote machen, damit wir differenzierte Angebote haben, damit Wahlfreiheit und Autonomie des Menschen möglich ist. Und dann sehe ich dann schon, dass es interessant ist, wie virtuelle Werkstätten mit Handwerksunternehmen, mit mittelständischen Betrieben im Saarland eng zusammenarbeiten, wie in Rheinland-Pfalz ein Budget für Arbeit entwickelt wird, wo man ein Stück weit dann auch mehr Selbstbestimmung in der Arbeitswelt organisieren kann, dass mehr ausgelagerte Arbeitsplätze von Werkstätten betreut werden, dass Integrationsabteilungen, Integrationsunternehmen gegründet, gebildet werden, dass sich so die Landschaft insgesamt differenziert, und das ist die Voraussetzung für Wahlfreiheit, für unterschiedliche Eigenschaften, Möglichkeiten, Perspektiven auch für Menschen dann zu schaffen. Und das ist ein Prozess, den wir weiter beschleunigen wollen. Aber egal, wie du dich entscheidest, wir sollten auch einräumen, dass, wenn ich auch aus der Werkstatt beispielsweise herausgehe in ein Unternehmen, dort über Arbeitsassistenz betreut werde, eine Unterstützung finde, auch vorausschauend und nicht nur bei Krisenintervention, es ist das gute Recht eines Menschen, auch zu scheitern, und du bist dann kein schlechterer Mensch. Und wenn dem so ist und das Angebot war vielleicht für 1-2 Jahre gut, dann musst du auch die Möglichkeit haben, wieder in eine solche Situation in die Werkstatt zurückzukommen, Durchlässigkeit, kommen und gehen, ohne dass du jetzt deine Sozialansprüche, nicht die Erwerbsunfähigkeitsrente und ähnliche Themen verloren hast, sondern probier dich aus. Und es muss nicht sofort funktionieren. Ich meine, es ist menschlich, dass es auch mal nicht funktioniert. Und dann haben wir aber ein Netzwerk, das sich wieder auffängt. Und es ist besser, du versuchst es, als wenn du es nie versuchst und nie weißt, ob es nicht doch am Ende gelungen wäre. Ich glaube, dass wir hier ein Stück weit Beteiligungsrecht, da sind wir in der Politik immer so im Sinne des Arbeiterbischofs von Ketteler aus Mainz, der so christlich-sozial mich dann auch mit geprägt hat in der CAJ, der christlichen Arbeitnehmerjugend, der sagte, es muss immer Gesinnungs- und Zuständereform müssen Hand in Hand gehen. Gesinnungs- und Zuständereform. Wir können Gesetze verabschieden, aber ob die Gesetze in den Köpfen dann verankert sind, ist eine Frage der Zeit. Wir brauchen eine gute Gesinnung, aber wir müssen dann, wenn die Gesinnung da ist, auch die Gesetze entsprechend so verändern, dass die Gesellschaft dann diese Botschaften weiter transportiert und es zu unserem gemeinsamen Anliegen wird, Teilhabe mitten im Leben für alle Menschen zu erreichen. Das ist Ihre Aufgabe, darüber werden Sie in den nächsten Stunden, Tagen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, und Sie haben mit dem Herrn Müller einen tollen Vorsitzenden. Ich habe gehört, schauen Sie, dass er irgendwie noch in Ihrem Verband erhalten bleibt. Alles Gute.
Immer einen wachen Blick bei dem Jagen und Sammeln.
Ja, genau.
Ja? Wow.